Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo, herzlich willkommen in diesem Kompressor-Podcast. Es geht um Gaming und Sexismus. Wir fragen, ob die Gaming-Branche gerade ihren MeToo-Moment erlebt. Und das machen wir gemeinsam mit Jasmina Banaschuk. Sie ist Journalistin, beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Netzwerken, Diversity sowie Pop- und Netzkultur. Und Christian Huberts ist auch da. Er ist Medien- und Kulturwissenschaftler sowie Gaming-Journalist. Was natürlich ebenso da ist, das sind die Gründe, warum wir darüber sprechen. Und diese Gründe erzählt euch jetzt Joanna Leyendecker.
Angefangen hatte alles am 26. August mit einem Blogpost der Game-Designerin Natalie Lawhead mit dem Titel Calling Out My Rapist. In diesem schreibt sie darüber, dass der bekannte Spielmusikkomponist Jeremy Soule sie während ihrer Zusammenarbeit vergewaltigt haben soll.
Er machte mir Avancen und ich erklärte ihm, dass ich das nicht wollte, sondern eine Freundschaft. Er wurde sehr bedrohlich und hörte mir nicht zu. Er machte mir klar, dass ich die Wahl zwischen ihm oder Kündigung hatte. Er vergewaltigte mich.
Angezeigt hatte Lawhead die vermeintliche Vergewaltigung, die mittlerweile über 10 Jahre zurückliegt, nie. Aus Angst um ihren Antrag auf ein Visum und ihren Job.
Er nutzt eine eifrige, naive junge Frau, die in dieser Branche Fuß fassen wollte, aus. Verhielt sich so, als würde er mich fördern und zwang mich dann in eine Position, in der er mich ausnutzte. Er ist äußerst manipulativ und wird den Opfern die Schuld dafür geben, was er ihnen antut.
Innerhalb weniger Stunden nach der Veröffentlichung schlug der Blogpost große Wellen. Immer mehr Frauen und nicht-binäre Personen, also Menschen, die sich nicht als Mann oder Frau identifizieren, reagierten darauf. Sie berichteten davon, ebenfalls in der Gaming-Branche ausgenutzt oder Opfer sexueller Belästigung geworden zu sein, wie Zoe Quinn. Quinn entwickelt Videospiele und wurde im Rahmen der Gamergate-Kontroverse 2014 Opfer einer massiven frauenfeindlichen Hasskampagne. Im eigenen Post klagte Quinn ebenfalls eine bekannte Persönlichkeit in der Industrie an, den Entwickler Alec Holoka. Während die beiden eine Beziehung geführt hatten, habe er Quinn emotional und körperlich missbraucht. Während viele der beschuldigten Männer die Anschuldigungen in den Tagen danach unkommentiert ließen oder zurückwiesen, wurde Alec Walker unmittelbar mit den Konsequenzen von Zoe Quinns Posting konfrontiert und das von ihm mitgegründete Entwicklerstudio beendete die Zusammenarbeit mit ihm. 3 Tage nach der Veröffentlichung nahm sich Walker das Leben. Der Vorfall löste eine Welle an Hasskommentaren aus, die Quinn und vielen Frauen vorwarfen, sie würden für Geld und Bekanntheit falsche Beschuldigungen veröffentlichen. Trotz dieses Vorfalls ebbte die Diskussion um das Thema kaum ab. Mittlerweile sind mindestens 10 verschiedene Männer der Branche beschuldigt worden. Wie viele es insgesamt sind, ist kaum auszumachen. Aber auch wenn im Verhältnis zu Bewegungen wie MeToo im Jahr 2017 vergleichsweise wenig Anschuldigungen öffentlich gemacht wurden, markiert der letzte Monat für die Gaming-Industrie einen wichtigen Moment. Unterstützung haben die Frauen für ihre Postings nicht nur untereinander erfahren. Viele männliche Kollegen hatten sich in den sozialen Netzwerken für sie ausgesprochen. Zuletzt der CEO eines kleineren britischen Videospielstudios, der in einem Blogpost Ende September seine ehemalige Kollegin unterstützte. Diese hatte ihrem damaligen Vorgesetzten und Ex-Partner vorgeworfen, nach der Trennung seine Machtposition missbraucht und sie regelmäßig während der Arbeit herabgewürdigt zu haben. In seinem Blogpost dazu erklärte er seine Motivation für seine öffentliche Äußerung.
Weil ich in einer Industrie arbeiten will, wo Neueinsteiger jeglichen Geschlechts sichere Betreuung und Beratung bekommen können, wo Menschen, denen Schlimmes zugestoßen ist, sich geschützt und willkommen bei Events fühlen können und wo die Standards von angemessenem Verhalten mehr sind als es wurde keine Straftat begangen.
Wo die Standards von angemessenem Verhalten mehr sind, als es wurde keine Straftat begangen. Daran, Frau Banaschuk, bleibe ich dann doch hängen. Das heißt, der Standard von angemessenem Verhalten in der Gaming-Branche geht bis kurz vor Straftat?
Also ich glaube, das ist ein generelles Problem, wenn man über Sexismus und sexualisierte Gewalt spricht, dass oft Anschuldigungen oder Beschwerden damit abgetan werden mit, hey, aber die Person wurde gar nicht verurteilt oder es gab keine Strafverfolgung, also kannst du gar nicht so schlimm gewesen sein. Und ich glaube, viele Menschen klammern sich dann geradezu verzweifelt an das Gesetz, unabhängig davon, dass wir natürlich auch eigene moralische und ethische Wertvorstellungen haben, die verletzt werden können, die aber vielleicht vom Gesetz nicht umfasst werden.
Das war jetzt das Allgemeine, aber was ist das Gaming-Branchenspezifische?
Ich glaube, in der Gaming-Branche ist das recht ähnlich wie in anderen Strukturen auch. Nur hinzukommt, dass sich dort eben sehr viele Leute auch untereinander kennen. Also die Branche ist sehr familiär. Auf den Events trifft man sich, man erkennt sich wieder. Das haben auch viele Personen, die jetzt die Anschuldigungen erhoben haben, beschrieben, dass sie manche Events gemeidet haben oder sich zurückgezogen haben aus ihren Freundes- und Kollegenkreisen, eben aus Angst davor, die Leute dann zu treffen. Und da sieht man halt schon, wie sich das eigene Verhalten ändert, unabhängig davon, ob jetzt strafrechtlich jemand verfolgt wurde oder nicht. Daran merkt man, die Übergriffe haben Folgen und die haben Folgen unabhängig davon, ob jetzt jemand verurteilt wurde.
Und was ist das, was gerade passiert, was wir in dem Beitrag gehört haben? Ist das ein MeToo-Moment für die Gaming-Szene, wie der Guardian das nennt?
Also man kann ganz sicher sagen, so wie im Beitrag, dass es ein sehr wichtiger Moment war. Es sind jetzt einfach sehr viele Fälle ans Licht gekommen und es gab eine größere Diskussion. Ob das die letzte Diskussion gewesen sein wird, da bin ich eher skeptisch, auch weil zwar immer noch weiter diskutiert wird, aber schon es merklich wieder ruhig wird um das Thema. Und so gerade in der breiten Öffentlichkeit kommt davon, wenn man jetzt diese Sendung ausnimmt, eigentlich relativ wenig an.
Wo ist denn was angekommen?
Ja, hauptsächlich bei, ich würde sagen, kleineren Indie-Studios, so bei den Strukturen in der Mitte, wo noch am ehesten Leute diese Probleme ernst nehmen und auch strukturell darauf reagieren oder es überhaupt erstmal wahrnehmen, dass es hier ein Problem gibt von Strukturen, die halt, wo Machtgefüge ausgenutzt werden können. Aber was halt fehlt, sind die großen Aussagen dazu, was jetzt eben auch auf Branchenebene, auf breiter Ebene verändert werden kann an den Strukturen, was es da auch für Selbstverpflichtungen vielleicht geben muss, um Betroffenen da langfristig zu ermöglichen, sich eben auch zu melden, wenn so etwas passiert.
Das ist der Blick aus der Branche heraus jetzt. Was ist mit dem medialen Blick? Mir ist also spontan aufgefallen, ich finde mehr internationale Artikel, mehr englischsprachige Artikel als deutschsprachige.
Ja, das ist nicht so verwunderlich, denn in Deutschland wird Gaming ja sowieso im Mainstream relativ selten behandelt. Also es ist entweder es findet eben eine kulturelle Auseinandersetzung damit statt, so wie hier, aber dann auch oft eher auf Indie-Ebene oder welchen Wert hat jetzt ein bestimmtes Spiel. Oder so ein bisschen fast schon ein voyeuristischer Blick im Sinne von, oh, jetzt guckt mal, was den armen Frauen dort wieder passiert ist oder guckt mal, wie viel Hass und Sexismus Leute im Gaming ertragen müssen. Also es ist, die Auseinandersetzung ist, finde ich, in Deutschland noch nicht so ganz erwachsen. Sowas wie einen großen auseinandersetzenden Artikel wie im Guardian, den kann man hier eigentlich kaum erwarten. Also dass die Zeit oder, weiß ich nicht, die FAZ also eine Doppelseite dazu macht und sich damit auseinandersetzt, das wäre doch überraschend.
2 Jahre MeToo. Am Anfang war die Filmbranche im Fokus. Wir schauen im Deutschlandfunk Kultur jetzt eine ganze Sendung lang auf die Gaming-Branche mit Jasmina Banaschuk und Christian Huberts. Denn in der Gaming-Branche ist einiges passiert in den vergangenen Wochen. Nachdem Game-Designerin Natalie Lawhead ihren Blogpost geschrieben hat, Calling Out My Rapist heißt er, ein Schrei, ein Ausruf an meinen Vergewaltiger. Frau Banaschuk, Sie beschäftigen sich schwerpunktmäßig ja sehr viel mit Netzwerken, also Sie schauen sehr genau auf Strukturen im Vergleich so zur Filmbranche, die bei MeToo erstmal im Fokus war. Wie sind denn die Strukturen in der Gaming-Branche, angefangen beim Frauen- und Männeranteil und bei der Frage, wer denn die mächtigen Positionen besetzt?
ich hatte vor der Sendung extra nochmal eine Statistik von der Games Developer Association nachgeguckt und die haben irgendwann befragt, wie denn der Anteil der Geschlechter ist. Und da fand man raus, dass nur 21% der befragten Cis-Frauen waren, also Frauen, die bei der Geburt als Frau zugeordnet waren und sich damit auch identifizieren können. Und dann 1% und 2% eben Transpersonen, männliche und weibliche. Das heißt, man sieht, fast 70-80% der Menschen in den Spielestudios sind Männer, die die Spiele machen, entwickeln, promoten. Ähnlich, ich kenne die Zahlen nicht im Detail, sieht es aber auch in der Gaming-Journalismus-Szene aus. Bei Promotern ist es auch ähnlich verteilt. Im E-Sports-Bereich gibt es sehr wenige Frauen. Also da werden die Zahlen, glaube ich, noch deutlicher ausfallen in Richtung 80-90% der Teams sind Männer. Von daher, Frauen sind ohnehin da wirklich viel mehr noch in der Minderheit.
Warum?
Also es fängt so ein bisschen damit an, dass eigentlich die Szene in den 80er, 90ern gar nicht so wenige weibliche Entwicklerinnen hatte. Es gab so eine schöne Ausstellung im Schwulen Museum Berlin dazu, wo denn die ganzen Queeren, also schwul, lesbisch, bisexuellen, transgeschlechtlichen Personen hin sind, die am Anfang sehr, sehr unabhängig von großen Studios noch Spiele entwickelt haben. Und über die Zeit aber wurden die, als dann die großen Titel im Mainstream erfolgreich wurden, wurden die rausgedrängt aus dem Markt. Und übrig blieben nur diese männlich dominierten Spiele. Das hat auch so sicherlich auch damit zu tun, dass wir IT und Nerd Bereiche immer noch als sehr männlich verstehen und etwas für Männern, von Männern. Und so hat sich so ein bisschen eine Spirale entwickelt, dass, dass man denkt, hey, das verkauft sich nur für Männer, also entwickeln wir nur für Männer und wer könnte das dann besser machen als Männer? Und das hat sich jetzt erst in den letzten Jahren befeuert durch so allgemeine Diskussionen, die ja wirklich jetzt schon so 6, 7, 8, 9 Jahre stattfinden über Repräsentation von Frauen, aber auch schwarzen oder arabischen Personen im Medien, nicht nur Gaming, sondern auch Film oder Serien, befeuert davon, bricht das jetzt so ein bisschen auf. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, da wo sehr viele männliche Personen arbeiten, ist natürlich auch eher die Gefahr, dass sich sexistische Strukturen rausbilden, eben weil die Frauen dann immer in der Minderheit sind.
Aber es wird nicht einfach so hingenommen. Das große Entwicklerstudio Riot Games, die stehen für das angeblich meistgespielte Game weltweit, League of Legends. Also Riot Games hatte sich mit einer Sexismus-Sammelklage auseinanderzusetzen. Da gab es Vorwürfe systematischer Benachteiligung von Frauen. Die Klage ist jetzt außergerichtlich beigelegt worden. Aber was hat sie veranschaulicht?
Die Klage hat veranschaulicht, wie ja, große Unternehmen im Grunde genommen ihre Strukturen nutzen, die eigentlich ja auch dazu da sein sollte, die Mitarbeiterinnen zu unterstützen, teilweise gegen die Mitarbeiterinnen wendet. Also bei Riot konnte man das sehen, dass dort viele quasi schon bei Anstellung vertraglich festlegen mussten, dass sie eben nur außergerichtlich solche Probleme lösen können. Das heißt, das ist ja einfach ein gutes Beispiel dafür, wie große Unternehmen dann eben oft ihre Macht dort auch ausnutzen.
Wobei ich finde, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, ein erfolgreiches Beispiel. Denn es gab ja letztes Jahr einen Artikel in dem amerikanischen Spielemedium Kotaku, wo eben über diese ganzen Missstände berichtet wurde. Also League of Legends ist eine Community, die sehr auch männlich geprägt ist. Und es wurde immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass Leute, die bei Riot anfangen, auch sogenannte Gamer sind und auch League of Legends selber spielen. Und nachdem das alles ans Licht kam, was da intern so ablief an Sexismus, haben sie eine Diversity-Person eingestellt. Und das ist eine Frau, die auch vorher noch nie League of Legends gespielt hatte. Das war revolutionär für das Unternehmen. Und jetzt nach einem Jahr wurde auch noch mal ein Artikel geschrieben, was sich verändert hatte. Und die meisten Mitarbeitenden, egal ob Männer oder Frauen, haben gesagt, dass sich wirklich viel tut und sie wirklich das Gefühl haben, das Unternehmen sei authentisch an Wandel interessiert.
Und was ist mit den Indie-Studios? Also gilt die Logik, dass das die besseren Plätze sind für Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und weniger Sexismus in der Gaming-Branche?
Nicht zwangsläufig. Also man kann schon sagen, dass man in Indie-Unternehmen meistens viel mehr Diversität vorfindet. Sicherlich nicht als Faustregel, aber es gibt viele Studios, die da wirklich Vorbildcharakter haben, auch viele deutsche Studios. Indie-Studios haben dann oft eher das Problem, dass eben die Strukturen nicht so professionalisiert sind. Da gibt es dann eben keine Personalabteilungen, die zum Beispiel so ein Machtungleichgewicht oder unterschiedliche Hierarchien irgendwie ausgleichen könnte. Und gleichzeitig sind sie natürlich auch anfälliger von Druck, also einmal finanziellen Druck und auch Druck von außen. Oft ist ja bei jetzt diesen Fällen, die auftraten, auch das Problem, dass die Entwicklerstudios massiv unter Druck gesetzt werden von Gamern, sobald sich dort Strukturen ändern, wenn zum Beispiel eine weibliche Hauptfigur plötzlich für ein Spiel geplant wird, wo dann sich Gamer organisieren, Wertungen auf Verkaufsportalen manipulieren, indem sie alle negative Wertung plötzlich geben. Da sind Indie-Unternehmen dann plötzlich in einer sehr prekären Lage, wo sie ja aufpassen müssen, wie sie sich zum Thema Diversität und Harassment verhalten, weil es im schlimmsten Fall eben nicht die Ressourcen gibt, um dagegen gut anzugehen.
Beim Nachdenken über unseren heutigen Schwerpunkt, über Sexismus in der Gaming-Branche und wie sich so alle Rollenbilder in Games etablieren, da fiel mir bei diesem Spielausschnitt sofort ein, dass der mit der roten Mütze Super Mario ist. Der Affe heißt Donkey Kong und die Prinzessin, ja, Prinzessin, ne? Rein funktionale Betrachtung. Und die Funktion lautet, sich vom Affen entführen lassen, um Hilfe kreischen. Und kurz bevor Super Mario zur Rettung eilt, grapscht der Affe die Prinzessin weg und setzt dann das Entführungsnarrativ fort. Und spricht man über Sexismus in der Gaming-Branche und in Games, so wie wir das heute die ganze Sendung über mit den Gaming-ExpertInnen Jasmina Banaschuk und Christian Huberts machen, dann kommt man ja an Nita Sarkisian nicht wirklich vorbei. Ich finde jetzt Nita Sarkisian sehr interessant, weil man eben anhand ihrer Geschichte über mögliche Lerneffekte in der Gaming-Branche nachdenken kann. Also zur Erinnerung, sie hat eine Videoreihe ins Leben gerufen, die heißt Tropes vs. Women. Und in dieser Reihe kritisiert sie die klischeehafte und sexualisierte Darstellung von Frauen in einigen Videospielen.
This series will include critical analysis of many beloved games and characters. But remember that it's both possible and even necessary to simultaneously enjoy media, while also being critical of its more problematic or pernicious aspects.
Also jetzt gibt's ja Beispiele für dieses und jenes immer, aber sie hat ja gezeigt, es gibt rote Fäden, Frauenstereotype, die sich immer wieder durchziehen durch Games. Welche sind das?
Jetzt haben wir uns beide angeguckt, so wer fängt jetzt an? Also klar, also einmal gibt es natürlich das uralte Klischee, was du eben angesprochen hast mit Prinzessin Peach bei Super Mario, dass die, dass die Frau gerettet werden muss und quasi damit die Geschichte des männlichen Helden auslöst. Also oft waren viele Spiele, waren Frauen nur quasi die objektifizierte Motivation des Mannes, Rache zu nehmen oder jemanden zu retten und damit quasi das Narrativ des gesamten Spiels. Und jetzt in den letzten Jahren kommen auch immer mal wieder neue Klischees dazu. Das wandelt sich ja auch. Starke Frauen müssen dann immer erstmal gebrochen werden und durch die Hölle gehen. Die sind nicht von Anfang an stark, sondern denen passiert was ganz Schlimmes, Traumatisches und dann wandeln sie sich und werden stark, weil einfach eine Frau, die einfach der es gut geht, die gut gelaunt ist, vielleicht Hausfrau, Mutter ist und dann trotzdem stark ist und Leute wegballern kann, das scheint anscheinend irgendwie zu unrealistisch zu sein.
Jetzt habe ich mich gefragt, ob wir hier das eingängigste Beispiel hören. Lara Croft, ich glaube 1996, sie schießt mit einer kleinen Pistole auf einen Dinosaurier, der wieder die Gesetze aller Logik seinen Kopf in so einen Tunnel reinstecken kann, nach ihr schnappen kann und sie schießt also mit dieser kleinen Pistole und den Kugeln auf ihn. Ist sie das beste oder das eingängigste Beispiel vielleicht für Stereotype oder eher sogar für eine Entwicklung?
Das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel für so sehr widersprüchliche Entwicklungen eigentlich. So 2016 wurde sie ja als Figur komplett neu aufgelegt. Man sieht quasi im neuen Tomb Raider von 2016, wie sie als junge Frau, junge Archäologin, quasi wie gerade schon gesagt wurde, durch die Hölle geht und dann eben erst diese, ja geradezu, also diese Heldenfigur Lara Croft wird. Das zeigt einerseits, dass sie eben jetzt so eine, überhaupt mal so eine Art Figurenpsychologie hat. Andererseits kommen eben angesprochene neue Klischees dazu, eben dass Frauen leiden müssen, damit sie als Mensch wachsen. Und da war dann die Kritik jetzt teilweise eben sogar, dass eigentlich die alte Lara Croft, die viel progressivere ist, weil die eben so die starke Frau ist, die keinen Grund braucht, um stark zu sein. Sie ist es einfach.
Nee, und so eine Handfeuerwaffe gegen Dinosaurier soll reichen, ne? Aber also, was ich faszinierend fand, war, Nita Sarkisian hat etwas benannt und in diesem O-Ton hat man gerade auch schon gehört, sie entschuldigt sich fast schon so ein bisschen nach dem Motto, ja, ich muss jetzt hier auch ein bisschen was dekonstruieren, tut mir leid, eure geliebten Figuren. Die Reaktionen, die sie da bekommen hat, die waren ja teilweise der reinste Hass. Was ist da passiert? Wie ist das zu erklären?
Sie hat am Anfang Geld gesammelt, um die Reihe machen zu können. Und schon als sie das angekündigt hat, gab es schon Morddrohungen. Und eine Person hat, glaube ich, ein Spiel entwickelt, wo man sie schlagen und verprügeln konnte. damit ging das quasi schon los. Das war schon, bevor sie überhaupt irgendwas veröffentlicht hat. Deswegen glaube ich auch diese entschuldigende Einleitung von ihr. Und dann gab es sehr, sehr viel Hass in ihre Richtung, weil sehr viele männliche Gamer das Gefühl hatten, ihres würde jetzt weggenommen und etwas, das eigentlich für sie gemacht wird, soll jetzt plötzlich nicht mehr für sie gemacht werden, sondern auch für andere Leute. Und ja, da kam so eine Anspruchshaltung raus, die sich eben dann in Wut und Aggression gewandelt hat. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es durchaus positive Reaktionen gab. Es gibt Studios, die im Anschluss an ihre Reihe sich bedankt haben, gesagt haben, hey, wir haben sehr viel gelernt. Manche haben sogar weibliche Nebenfiguren zu Hauptfiguren umgeschrieben. Also es hat sich einiges bewegt.
Ich würde mich aber gerne noch ein bisschen auf den Hass konzentrieren, denn wir sind damit in den niedersten Niederungen des Sexismus in der Gaming-Szene. Wo sind denn die? In welchen Spiele-Communities sind die? Was ist das für eine Szene? Vielleicht auch noch mal in der Szene, weil ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder Zweite Hassvideos als Antwort postet auf eine Konfrontation.
Es ist tatsächlich ein bisschen schwer zu sagen, weil es da nicht so viele Erhebungen zu gibt, auch nicht geben kann, eben weil jetzt gerade Gamergate so eine dezentral organisierte Bewegung war. Da konnte sich jeder anschließen, der da mitmachen wollte, und diejenigen, die dort besonders hervorstachen durch ja auch wirklich gefährliche Sachen wie Adressen veröffentlichen oder Bombendrohungen, sich dann immer in der Masse wieder verstecken konnten. Was man aber durchaus sagen kann, was zum Beispiel der Rhetorikforscher Christopher A. Paul sagt, der Spiele-Community untersucht hat, dass diese Toxizität insbesondere dort eben auftritt, wo Spiele besonders kompetitiv sind, wo es besonders viel um Leistung geht, wo Leistung auch besonders gut gemessen werden kann, jetzt keine Glücksspiele oder so, weil dort die Gamer und dann eben auch meistens Männer so ein Selbstverständnis entwickeln, sich so eine Hierarchie naturalisiert, dass sie dadurch, dass sie eben die Besten sind in dem Spiel, auch so eine Art Vorrecht haben, hier jetzt Platzhirsch zu sein und alle quasi zu beleidigen, zu verscheuchen, rauszuhalten, die eben nicht ihren Leistungsanspruch genügen. Und sie erzeugen damit gewisserweise eben auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil sie eben diesen Trash-Talk, diesen vermeintlichen, dann eben auch zum Leistungskriterium erheben, dass man den aushalten muss. Und, ne, und Frauen, die das aushalten, da wird dann auch gesagt, ja klar, die dürfen hier auch mit dabei sein. Es soll sich eben nur nichts an diesen Strukturen ändern.
Kleine Fußnote am Rande noch zu Gamergate, also riesiger Crash zwischen Gaming-Rezensenten, Experten und der Community, stark vereinfacht. Ich habe gerade gesagt, ich möchte mich auf den Hass konzentrieren. Jetzt möchte ich das überhaupt nicht mehr, sondern jetzt möchte ich zum Schluss dieses Gesprächsteils doch gerne mal ein Game hören, das ein wahnsinnig progressives Ding ist, State of the Art in Sachen Gleichberechtigung. Was ist das?
Oh Gott, jetzt, wenn ich das jetzt sage, also wir hatten über ein positives Beispiel gesprochen, ich weiß nicht, ob es jetzt die Bastion der Gleichberechtigung wird, aber ich finde als schönes Beispiel eigentlich The Last of Us ganz gut. Da wurde jetzt kürzlich der zweite Teil angekündigt, der im Februar erscheint. Der erste Teil war noch ein grumpy alter Mann, Ende 40, Anfang 50, der ein 14-jähriges Mädchen durch die postapokalyptische Welt der USA beschützen muss und für sie sorgen muss. Und jetzt in dem zweiten Teil wird eben dieses Mädchen, nämlich Ellie, mit dem Namen der Hauptcharakter sein. Und sie wird sich durch die Welt ja, kämpfen und morden. Und das wird sehr spannend sein, das zu sehen. Und vor allen Dingen die Entwicklung vom Teenie-Mädchen, das man beschützen musste, hin zur selbstbewussten Frau, die laut den Entwicklern Rache nehmen wird.
What are you doing, kiddo? You really gonna go through with this?
I'm gonna find... And I'm gonna kill.
So, wir haben uns fokussiert im Deutschlandfunk Kultur auf Gaming und Sexismus in einer Schwerpunktsendung und wir stehen jetzt vor dem Fazit, das da lautet.
Ja, schwierig, muss ich. Es gibt noch viel zu tun.
Packen wir es an.
Ich glaube, ich fände es schon mal schön, wenn man einfach über Gaming und die Spielebranche mehr sprechen würde, nicht nur anlässlich von Hass oder sexualisierter Gewalt oder Sexismus und Frauen eben mal aus diesem Klischee rauskommen, dass sie nur dann irgendwie sprechen dürfen und zu Wort kommen dürfen oder als Thema stattfinden, wenn man gerade ganz schreckliche Dinge über sie erzählen kann.
Genau, und gleichzeitig, also auch um das positiv zu wenden, wäre es zum Beispiel auch wichtig, Förderinstrumente zu entwickeln, die eben auch sowas berücksichtigen. Also einmal die Frage, wie wurde ein Spiel entwickelt, unter welchen Bedingungen, aber auch womit setzt es sich auseinander, wenn man halt Spiele danach fördert, ob sie ohnehin wirtschaftlich erfolgreich sein können, dann werden sich halt etablierte Muster wiederholen, die eben mutmaßlich erfolgreich waren oder auf jeden Fall erfolgreich waren, aber wo nicht klar ist, ob die wirklich dafür verantwortlich waren. So können halt neue Dinge ausprobiert werden, Risiken eingegangen werden, wie zum Beispiel andere Hauptfiguren, die eben mal keine grumpy Männer sind mit 3-Tage-Bart. Genau, auf so einer Ebene lässt sich viel bewegen und gleichzeitig können auch, und das beginnt jetzt gerade unter dem Namen Game Workers Unite, können sich SpielentwicklerInnen auch selbst organisieren, tun es auch vermehrt, versuchen Gewerkschaften zu gründen, eben um Strukturen zu schaffen innerhalb der Branche, wo eben so Machtgefälle nicht mehr ausgenutzt werden kann.
Und wo der Frauenanteil ja nun relativ gering war, wir hatten vorhin Zahlen und die waren nun relativ eindeutig. Wie ändert man die Frauenquote in der Gaming-Branche?
Also ich weiß nicht, ja, Quote, warum nicht? Ich meine, das Quoteninstrument funktioniert, da kann man drüber diskutieren, wie man das findet, aber es ist halt, es funktioniert halt, das ist Fakt. Und letztendlich fände ich aber vielleicht auch weichere Sachen schon mal gut, wenn man jetzt über Games-Förderung, auch Gaming als kulturelles Gut nachdenkt, was es ja tatsächlich auch ist mittlerweile, dass man vielleicht auch mal überlegt, was für Fördergelder man bereitstellt, um eben Diversität auch in kleineren Studios fördern zu können. Oder Initiativen, Vereine, Zusammenschlüsse in Deutschland, jetzt auch ganz lokal gedacht. Ich fände irgendwie eine Selbstverpflichtung oder ein Commitment auch von größeren Organisationen, Unternehmen, Promotern, Medien gut. Zum Beispiel die Gamescom, einfach zu sagen, hey, wir brauchen keine Messe-Babes mehr, um unsere Spiele zu bewerben. Hier müssen keine knapp bekleideten Frauen mehr rumstehen, sondern, weiß ich nicht, wir bieten euch andere Optionen an, um eure Spiele möglichst gut in Szene zu setzen als leicht bekleidete Frauen, die dann 15-, 16-jährige Jungs quasi schon von klein auf sehen, hey, Frauen sind auf der Messe nur präsent in leichten Kleidern, um ein Spiel zu bewerben.
So, danke Ihnen beiden.
Gerne, vielen Dank.
Sehr gern.
Jo, das war der Kompressor-Podcast zu Gaming und Sexismus mit Jasmina Banaschuk und Christian Huberts. Ich bin Timo Grampes und da freue ich auf unseren nächsten Schwerpunkt Thiesen. Er heißt, nimm das, Adolf, Zweiter Weltkrieg im Comic. Könnte unterhaltsam werden.